Herzlich willkommen in der Erlöserkirche München. Sie hören eine Gottesdienstaufnahme vom 6. April 2007 mit dem Thema Entdecke Gottes große Liebe in Jesus Christus. Es spricht Friedmann Burkhardt.
Am 20. März sind es in diesem Jahr genau 27 Jahre gewesen, dass der San Salvadorianische Erzbischof Oscar Arnulf Romero in San Salvador ermordet wurde. Ganz unerschrocken setzte sich Romero für die Rechte der unterdrückten Leute in seinem Land ein. In einer seiner letzten Predigten sagte Romero: Ich bin oft mit Mord bedroht worden. Ich muss euch sagen, als Christ glaube ich nicht an einen Tod ohne Auferstehung. Wenn sie mich töten, werde ich auferstehen. Als Hirte bin ich durch göttlichen Auftrag verpflichtet, mein Leben zu geben für die, welche ich lieb habe, also für alle San Salvadorianer, auch selbst für die, die mich töten wollen. Und ganz wenige Tage auf diese Predigt hin ist er erschossen worden. Heute an Karfreitag fragen wir uns, wie ist jemand zu so leidenschaftlicher Liebe fähig, dass er sehenden Auges in den Tod geht? Wir gehen in diesem Jahr der Passions- und der Ostergeschichte nach dem Johannesevangelium hinterher. Und da erschließt sich dieser Zusammenhang. Romero war zutiefst erfüllt von Gottes Liebe, wie sie Jesus lebte und wie er sie in dem Gleichnis vom guten Hirten lehrte. Jesus sagt: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dessen die Schafe nicht eigen sind, der sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht, und der Wolf erhascht und zerstreut die Schafe. Der Mietling flieht, denn er ist ein Mietling und achtet nicht der Schafe. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe. Die sind nicht aus diesem Stall. Auch diese muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Hirte, eine Herde unter einem Hirten werden. Offensichtlich verstand Romero dieses Gleichnis Jesu so, dass es gilt, im Sinn und Geist dieser leidenschaftlichen Liebe Gottes zu handeln. Und wenn wir uns heute am Karfreitag an Jesu Tod erinnern und sein Kreuzweg so vor unseren Augen erscheint, dann sind es drei Dinge, die ich für mich entdecke. Erstens seine große, leidenschaftliche, ganze Hingabe. Dann zweitens seine vorbehaltlose Liebe. Und drittens diese bedingungslose Sendung. Und ich bin überzeugt, Gott will uns heute drei Dinge sagen. Erstens, gib dich wie Jesus ganz hin. Gib dich wie Jesus Gott ganz hin. Als vor ungefähr 20 Jahren die Flüchtlinge aus Ex-Jugoslawien nach Deutschland kamen, entstand in unserem Ort, wo wir herkommen, ein großes Asylheim für die ganze Stadt Waiblingen. Man hat sie da nach Hegnach ausquartiert und hauptsächlich Frauen aus den drei ansässigen Kirchen setzten sich dafür ein, dass es diesen Asylbewerbern einigermaßen ordentlich ging. Die Frauen erlebten, was es heißt, sich im Namen der Liebe Gottes für diese Randgruppe, die sprichwörtlich am Rand unserer Ortschaft dann untergebracht war, was es bedeutet, sich für diese Leute im Zeichen, im Geist der Liebe Gottes einzusetzen. Wenn sie im Wartezimmer mit einer schwangeren Asylbewerberin saßen, was muss es und aß sich nicht alles in so einem kleinen Dorf anhören? Oder wenn sie Neuankömmlinge auf ihren ersten Busfahrten begleiteten oder beim Einkaufen erklärten, wie bei uns das alles funktioniert. Sie erlebten, wie sie gemieden wurden, sie erlebten, wie sie beäugt wurden, sie erlebten, wie sie in unserer Ortschaft wirklich angegriffen wurden. Sie setzten das aufs Spiel, was bei uns im Grunde genommen am höchsten geschätzt wird, nämlich Ansehen. Ja, Ansehen bei anderen Leuten. Prestige, guten Ruf, kurz ihr Leben. Jesus lehrt diese ganze Hingabe, wenn er seinen Freunden diese Vision vom guten Hirten mit auf ihren Weg gibt. Wenn er sagt, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und Jesus sagt das nicht nur von sich selbst, ich bin der gute Hirte, sondern er lebt diese Hingabe konsequent im Umgang mit den Leuten, eben auch im Umgang mit den Verachteten, mit den Armen, mit solchen, die an allgemeinen Moralvorstellungen eben manchmal auch nicht so gut dastanden. Diese Leidenschaft, die bereit ist, sich ganz selber hinzugeben, provozierte Widerstand. Weil natürlich auch die anderen gemerkt haben, das stößt auf Resonanz. Jesus wird geliebt. Jesus ist zwar unbequem, aber er hat die Herzen erobert. Doch Jesus ließ sich nicht beirren. Auch nicht, als er selber in ernsthafte Gefahr geriet, denn er wusste, nur ein Mietling, der nicht Hirte ist, wem die Schafe nicht gehören, der sieht den Wolf kommen und flieht. Anders Jesus. Seine Leidenschaft schließt selbst seine Feinde ein. Und auch wenn es ihm das Leben kostet. Und im Bild vom Hirten und von der Herde und von den Schafen, da zerfließt dieses Gleichnis und plötzlich wird der Hirte zum Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Heute, an Karfreitag, erinnern wir uns daran. Als am 1. Oktober, als im Oktober 1988 Franz Josef Strauß starb, hinterließ das bei mir eine bis heute ganz lebendige Erinnerung an diese Tage. Ich weiß nicht, ob von den, sag mal, unter 18-jährigen, die Leute alle wissen, wer der Franz Josef Strauß war. Ist klar? Hinten? Wisst ihr's? Wer war? Ja, also ja, in Bayern weiß man es. Ich war ja damals in Baden-Württemberg. Trotzdem war Franz Josef Strauß, ist ja der Stoiber von heute, er war im Grunde, ja, vielleicht nicht ganz, aber ungefähr die Linie. Er hat ja in keiner Tagesschau gefehlt. Es gab keine Tagesschau, keine Zeitung, wo nicht dieses Porträt einem vor Augen stand. Für mich war eben Franz Josef Strauß in seiner ganzen Art, wie er sich darstellte, so der Inbegriff von Macht, von Reichtum, von Beziehungen. Er hat ja auf allen möglichen Parketten sich zu bewegen gewusst. Nicht umsonst ist, ja. Und dann ist er gestorben und es gab ein ganz pompöses Staatsbegräbnis. Ich weiß noch, ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie die Politik ohne ihn weitergehen würde. Und dann erlebte ich, und das ist mir heute noch eine ganz, ganz wache Erinnerung, keine zwei Tage dauerte es, dann ist kaum mehr von ihm gesprochen worden. Das habe ich wahrgenommen damals. Und es ist kein halbes Jahr vergangen, dann war er im Grunde genommen völlig vergessen. Ab und zu die Prozesse und so weiter, die haben einen dann daran erinnert. aber der Mann war weg von der Bildfläche. Und damals gewann ich das erste Mal eine Ahnung, dass Macht, Ansehen, Reichtum, sich zu bewegen auf den gesellschaftlich etablierten Parketten, keinen bleibenden Wert haben. Auch wenn wir das oft gar nicht glauben wollen, wenn wir uns ganz anders verhalten, aber das lehrt uns die Geschichte tagtäglich. Vielleicht fragst du dich manchmal in deiner Mitarbeit, warum mache ich das eigentlich alles? Bin ich noch ganz normal? Bin ich so ganz normal, dass ich morgens in die Kirche gehe am Sonntag, dass ich so bald aufstehe? Bin ich ganz normal, dass ich mir diesen Schuh anziehe? Ich spüre manchmal, dass von mir die Nachfolge etwas verlangt, das Jesus seinen Jüngern ganz klar verheißen und auch aufgetragen hat. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, der nehme sein Kreuz auf sich täglich. Manchmal macht mir das was aus und ich denke, solltest du deine Kraft oder deine Kreativität nicht auch anders einsetzen? Aber dann erinnere ich mich an Franz Josef Strauß und werde tatsächlich an so etwas, an so einer Erinnerung wieder gewiss. Macht, Ansehen, Geld schaffen keinen bleibenden Wert. Sie schaffen keine glücklichen Menschen. Sie verändern nicht Menschenleben. Und dann erinnere ich mich, dass wir uns nach 2000 Jahren an Jesus erinnern, ist, weil seine Vision von Gottes Liebe Bestand behielt. Zuerst seine Freunde, denen ist es wie Schuppen von den Augen gefallen und dann immer mehr Menschen entdeckten, in Jesu Vision von der Liebe Gottes ein wirklich tragfähiges Lebensmuster, das Menschen dann Halt gab, wenn andere tragfähige Lebensmuster versagten. Erstaunlicherweise kommt diese Liebe in einer Hingabe zum Ziel, wie Jesus sie vorgelebt hat, und nicht im Blitzlichtgewitter eben von Ansehen, Ruhm, von dem, was allgemein bei uns so als Prestige gilt. Nach dem Prinzip, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben aber verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Haben wir begriffen, was Jesus damit sagt? Und sind wir in diesem Sinn bereit, Jesus nachzufolgen? Wenn wir uns heute am Karfreitag an Jesu Tod erinnern und fragen, was halten wir fest, dann höre ich Gott zu uns sagen, gib dich wie Jesus ganz hin. Aber was meint diese Hingabe? Das ist mein zweiter Punkt. Nimm andere wie Jesus vorbehaltlos an. Nimm andere wie Jesus vorbehaltlos an. Ich habe schon ab und zu davon erzählt, aber ich muss in dem Zusammenhang immer, das ist für mich eine so prägende Erfahrung, an meinen alten Waldhornlehrer denken. Er hatte einen pädagogischen Leitsatz, der passt ganz gut zu Ostern. Er sagt, gut, an Ostern sind die Eier dann gebacken, aber er sagt, Schüler sind wie rohe Eier, sehr zerbrechlich, man kann viel an ihnen kaputt machen. Schüler sind wie rohe Eier, sehr zerbrechlich, man kann viel an ihnen kaputt machen. Das hat er uns immer und immer wieder gepredigt. Er hat gesagt, wenn ihr das nicht begreift, dann dürft ihr nie unterrichten. Mit dieser Einstellung ist er uns begegnet. Er versuchte uns gegenüber immer sehr behutsam zu sein. Er hatte so ein ganz besonderes Charisma im Umgang mit uns Studenten. Uns zu kennen bedeutete, dass seine Verantwortung für uns eben nicht mit dem Fachlichen endete. Wenn er bemerkte, dass es einem schlecht ging, brach er den Unterricht ab und ging mit uns einen Kaffee trinken, so lang, bis er das Gefühl hatte, er konnte uns irgendwie helfen. Und er war total durch den Wind, wenn er gemerkt hat, bei irgendeinem von uns funktioniert etwas nicht. Er setzte sich total mit uns und unseren Problemen auseinander, nahm Anteil. Er nahm uns ernst, so wie wir waren, mit all unseren Unvollkommenheiten, mit all unseren Flausen, die wir im Kopf hatten, so als Jugendliche und Heranwachsende. Es ist die Liebe, von der Jesus im Hirtenbild spricht, wenn er sagt, Ich bin der gute Hirte, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Die Bedeutung von diesem Wort kennen ist für uns im Grunde genommen überhaupt nicht klar, unmittelbar verständlich. Es geht nicht um ein rationales Erkennen im Sinne von logische Schlüsse ziehen, von Begreifen. Kennen wird im Evangelium ganz parallel zu dem Begriff lieben verwendet. Es ist ein Synonym zu lieben. Und mit diesem Wort kennen ist die seelsorgerische Dimension des Hirtenamtes angesprochen. Ein gutes Beispiel ist für mich immer wieder die Geschichte in Johannes 4 von der sogenannten samaritanischen Frau am Jakobsbrunnen. Ja, Jesus ist unterwegs, wie er immer unterwegs ist, und dann kommt er durch Samarien und begegnet dort vor der Stadt Sychar an einem Brunnen einer Frau. Und er spürt, diese Frau, die hat nicht nur ein, sondern viele Päckchen zu tragen. Und in dieser Begegnung erlebt diese Frau Befreiungen. Befreiung und Entlastung von vielen Belastungen ihres Lebens, von Komplexen, die sie klein machen. Und wenn wir diese Geschichte lesen, dann merken wir, diese Frau fühlt sich von Jesus an mehreren Stellen erkannt. Und trotzdem ist dieses Wort kennen gar nicht geeignet, um deutlich zu machen, was diese Frau im Gegenüber zu Jesus erlebt. Kennen erinnert uns ans Durchschauen, an hinter die Sachen blicken und dann den Finger auf den wunden Punkt legen. Gerade das Gegenteil ist der Fall. Die Beziehung zwischen Jesus und der Frau ist geprägt durch Annehmen, durch Lieben, durch Vertrauen, durch Wertschätzung, mit einem Wort von Liebe. Liebe ist für Jesus ein besonderer Ausdruck seiner Glaubenstradition, mit der er seine Lebenshaltung benennt. Was zwischen der Frau und Jesus abläuft, das ist Liebe. Und das ist das, was Kennen meint. Denn für den guten Hirten ist Kennen Lieben. Als ich Jugendlicher war, so mit 15, 16 Jahren, kam zu uns in die Gemeinde ein Pastor, der von einer ganz tiefen Herzlichkeit und Liebe geprägt war. Er hat sich für alle durch die Generationen hin eingesetzt. Ich glaube, er hätte sein letztes Hemd gegeben, um irgendwie mit uns zu machen. Er ist mit den Bläsern fort, er ist mit dem Jugendkreis fort, er hat rundherum sich eingesetzt. Er hat Behinderten in unserer Gemeinde einen Platz gegeben. Eines Tages, es war ein Sonntag, kamen die Leute zum Gottesdienst. Es war Abendmahlsonntag und die Leute blieben im Eingang stehen. Es gab keine Stuhlreihen, sondern es waren zwei große Kreise gestellt. Das bedeutete, die Gemeinde musste sich anderthalb Stunden lang ins Gesicht sehen. Das war ein Abendmahlsgottesdienst. Als die ganze geistliche Übung vorbei war, haben sich viele furchtbar geärgert. Wie kann der es wagen, unsere Ordnung durcheinander zu bringen? Schon immer sind die Stühle so gestanden. Wie kann es sein? Aber was die Leute wirklich geärgert hat, ist, dass sie sich wirklich ins Gesicht gucken mussten. Sie mussten gar nicht wohin gucken. Es ist sehr bemerkenswert. Damals in diesen, weiß nicht wie viel, 10, 12 Jahren, waren wir eine sehr lebendige Gemeinde. Im Grunde genommen haben alle gewusst, dass das ein guter Weg ist. Aber es hat nicht dazu gereicht, daraus Kapital zu schlagen. Wir haben die Zeit ausgesessen und nachher ist es weitergegangen wie vorher. Und jetzt wird halt irgendwo, ich möchte mal so sagen, Rückgang verwaltet. Wir hätten damals eine Chance gehabt. Wir haben sie verpasst. Angenommen, wir säßen oder stünden im Kreis und du könntest in aller Ruhe wahrnehmen, wer zur Gemeinde gehört und vielleicht auch die in den Blick bekommen, die heute gar nicht da sind. Jesus stellt uns die Frage, möchtest du deine Geschwister annehmen, wie Jesus dich angenommen hat? Wir feiern nachher Abendmahl. Die Verbundenheit mit Jesus und untereinander. Paulus sagt, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Jesus hat das gemacht. Deswegen musste er ans Kreuz. Wenn wir heute am Karfreitag fragen oder uns an Jesu Tod erinnern und fragen, was wollen wir festhalten als Vermächtnis von ihm? Dann höre ich Gott zu mir sagen, nimm andere wie Jesus vorbehaltlos an. Das ist eine geistliche Übung. Aber wie sieht das konkret aus? Und das ist mein dritter Punkt. Lass dich wie Jesus senden in die Welt zu den Verlorenen. Lass dich wie Jesus in die Welt zu den Verlorenen senden. Noch einmal möchte ich von meinem alten Waldhornlehrer erzählen. Seine Bereitschaft, und das ist auch etwas, das mich fasziniert hat, hat eben nicht geendet bei den Schülern der eigenen Klasse. Wenn, es kam oft vor, da haben wir uns manchmal furchtbar geärgert. Wir kamen zum Unterricht und dann stand er da mit irgendeinem Studenten einer anderen Hochschule und hat ihn unterrichtet. Es ging an unserem Unterricht ab. Wir haben geschimpft und gebruddelt. Aber bei ihm war es einfach so, wenn er zu ihm jemand kam und hatte ein Problem, dann übermannte ihn sein Lehrerherz und dann hat das alles außer Funktion gesetzt und dann war diese Person im Mittelpunkt. Entscheidend war für ihn, da ist jemand, der Hilfe braucht. Ich kann helfen, der ist ohne meine Hilfe verloren. Um diese tiefe Leidenschaft geht es im letzten Satz unseres Gleichnisses. Jesus sagt, ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall, auch die muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Beim guten Hirten bedeutet Hirte sein ein unbedingtes Muss gegenüber allen Schafen. Wenn wir uns heute am Karfreitag fragen, was halten wir fest, an Jesu Tod erinnern, dann höre ich Gott sagen, lass dich wie Jesus in die Welt senden, zu den Verlorenen. Aber gibt es genau nicht an der Stelle große Irritationen? Spürst du dieses innere Muss? Wie stark spürst du dieses innere Muss? Wie sehr prägt dich die Lebenshaltung Jesu? Können wir es nicht sehr gut lassen, von Jesus zu reden? Können wir uns nicht auch gut mit uns selber beschäftigen? Nach Ostern beginnen wir wieder unsere Aktion 40 Tage mit Gott. Sie ist für uns als Gemeinde eine Einkehrzeit, eine Zeit der Zurüstung. Aber sie kann auch für uns eine Zeit werden, wo wir andere Menschen zur Gemeinde einladen. Es gibt viele Leute in unserem Gesichtsfeld, die Gott nicht kennen und wo wir im Grunde genommen spüren, wenn sie so weitermachen, dann gehen sie verloren. Und zwar nicht irgendwann an einem Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern hier und heute, sie kriegen hier ihr Leben nicht gebacken. Wir haben doch durch Jesus ein wirklich tragfähiges Lebensmuster. Und da gibt es Leute, die kriegen ihr Leben nicht geregelt. Im Grunde genommen bräuchten sie uns, unsere Hilfe. Aber dann ist es mir manchmal zu peinlich. Ich denke, wie gucken sie mich an, wenn ich ihnen davon erzähle? Wollen wir etwas dagegen tun, dass Leute verloren gehen? Spürst du ein inneres Muss hinzugehen und Menschen mit Gott bekannt zu machen, die ihn noch nicht kennen? Willst du deinen Nachbarn vielleicht zu einem Gottesdienst einladen? Willst du deine Nachbarin vielleicht zu einem Hauskreis einladen? Einmal den Versuch machen. Vielleicht reagiert sie ganz anders, wie es du dir in deinem Szenario im Kopf vorstellst. Vielleicht hat sie schon lange darauf gewartet. Vielleicht beobachtet sie dich schon eine ganze Zeit und denkt, die geht immer Sonntagmorgens aus dem Haus, die geht bestimmt in die Kirche, wenn er mich nur einmal ansprechen würde. Willst du jemand unser Büchlein geben und sagen, hör zu, du kannst vielleicht hier nicht mitmachen, aber jeden Tag 5 Zeilen, ein gutes Wort für den Tag, das wäre doch was. Wollen wir als Gemeinde uns so senden lassen? Wenn wir uns heute am Karfreitag an Jesu Tod erinnern und fragen, was halten wir fest, dann höre ich Gott sagen, lass dich wie Jesus in die Welt senden, zu den Verlorenen. seit Mitte dieser Woche, freue mich riesig, ist unsere neue Internetseite im Web. Also, wenn ihr mal drauf geht, erlöserkirchemünchen.de, dann seht ihr da etwas Neues. Die Differenz, der Unterschied zur alten Homepage ist folgender. Wir bieten jetzt nicht nur Informationen über die Gemeinde. Das weiß jeder, dass er auf der Homepage so etwas findet. Wir bieten oben die Tageslosung für jeden Tag. Es ist mir wichtig, dass wir haben so viele Leute, die an Arbeitsplätzen sitzen, die irgendwo unterwegs sind. Aber wenn sie unsere Seite aufrufen, mit einem Klick haben sie die Tageslosung. Es ist ein Wort Gottes. Auf der ersten Seite kannst du eine Predigt herunterladen. Wir müssen manches noch aufbauen. Auf der ersten Seite kannst du einen Brief schreiben an die Gemeinde. Wir möchten, dass Menschen in Kontakt kommen mit diesem tragfähigen Lebensmuster, das Gott uns anbietet in Jesus Christus. Wenn wir uns heute am Karfreitag an Jesu Tod erinnern und fragen, was halten wir fest, dann höre ich Gott sagen, lass dich wie Jesus in die Welt senden, zu den Verlorenen, zu denen, die Gott brauchen. Allerdings, wenn wir uns so vom guten Hirten berufen lassen, seine Schafe zu weiden, dies tun, dann, und das ist auch meine Angst manchmal, dann geht es mir vielleicht nicht so wie dem Romero, aber ich krieg dann doch vielleicht mal die eine oder andere Absage. Mir geht es manchmal wie dem Petrus. Ich versprach, mein Leben für Jesus einzusetzen, aber als es dann im Hof des hohen Priesters darauf ankam, dann war Petrus zu feige. Kürzlich bin ich jemand begegnet, wir hatten ein gutes Gespräch. Ich habe deutlich gemerkt, eigentlich solltest du hier über den Glauben reden. Wahrscheinlich erwartet er es auch. Ich habe die Kurve nicht gekriegt. Ich habe dieser Stimme nicht nachgegeben. Und nachher tat es mir leid, weil ich genau wusste, es wäre eigentlich richtig gewesen. Du hast versagt. Vielleicht hast du Ähnliches schon erlebt. Vielleicht dich ähnlich gefühlt. Denken wir an die Geschichte, als Jesus den Petrus wieder trifft, nachdem die Turbulenzen vorbei waren am See Genezareth. Jesus hat für die Fischer, die versucht haben, in ihrem Alltag wieder einigermaßen Fuß zu fassen, ein Frühstück bereitet. Und Petrus hat gewusst, er muss im Grunde genommen mit Jesus noch etwas klären. Und dann hat Jesus den Petrus zur Seite genommen. Jesus ist dann sehr ehrlich und sagt zu ihm, hast du mich lieb? Und für Petrus war das keine Frage. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und für Jesus ist die Sache in Ordnung. Und er sagt, weide meine Schafe. Das gilt auch für dich, wenn du dir vielleicht gerade am Karfreitag besonders bewusst wirst, wie groß der Abstand deines Lebens, deines Glaubens zu dem ist, was im Grunde genommen der Weg wäre. Wie oft hast du Jesus verleugnet? Wie wenig warst du bereit, andere vorbehaltlos in seiner Liebe anzunehmen? Wie wenig warst du bereit, dich wie Jesus zu senden zu lassen? Entscheidend ist auch für dich deine Grundhaltung. Jesus fragt dich, hast du mich lieb? Und wenn du dann sagen kannst, und es für dich keine Frage ist, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, dann ist das für Jesus in Ordnung. Er sagt, ein neues Spiel beginnt. Weide meine Schafe. Wollen wir in dem Bewusstsein in die nächsten Tage und Wochen gehen, als Beauftragte Jesu Christi? Auch für den, der heute diesen Anfang macht, gilt, was Jesus sagte. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer es aber verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Und dann brennt mir die Frage auf den Nägeln. Wie kann ich wissen, dass diese Verheißung tatsächlich in Erfüllung geht? Dass wenn ich riskiere, offensiver mein Christsein zu leben, dass ich tatsächlich gewinne? Wie kann ich das wissen? Ich habe keinen Zweifel dran. Nicht deswegen, weil ich irgendwie eine gute missionarische Strategie kennen würde, die mir den Erfolg sichert, sondern weil ich einfach das tue, was Jesus sagt. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Und weil ich mich für diese Nachfolge entschieden habe, bin ich gewiss und vertraue, dass Jesus tut, was er verheißt, wenn er sagt, ich gebe ihnen Leben, ewiges Leben. Sie werden nicht umkommen, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Lasst uns in der Erwartung nach Karfreitag und Ostern auf Pfingsten zugehen. Ich bin sicher, Gott wird uns segnen.